Radio SRF.
International. Eine Sendung von Alexander Göbel und Reinhard Spiegelhauer.
If you wake up in the morning, you are living in the forest. When you look Europe with your eye.
Wenn du morgens aufwachst hier im Wald und du weißt, dass Europa so nah ist, dann denkst du an das gute Leben, das die Menschen dort haben. Ich träume davon jeden Tag. Von Nador und Gurugu aus kannst du sogar Melilla sehen und das Mittelmeer riechen. Und ich sage dir, das macht dich wahnsinnig. Du willst sofort gehen, auch wenn es dein Leben kosten kann. Aber das ist vielleicht symptomatisch für Afrika. Du musst dein Leben riskieren, um etwas zu erreichen.
That is the symbol of Africa. Risk your life to make something for you.
Mohammed und Abdullah weisen den Weg durch den dichten Pinienwald ins Camp der Migranten aus Ghana. Junge Männer, Anfang, Mitte 20, die ihre Familie, ihre Heimat, einfach alles hinter sich gelassen haben, um anderswo das Glück zu suchen, das sie zu Hause nicht finden konnten.
Ach, Europa, es ist wunderbar dort. Ich war schon mal auf Gran Canaria mit dem Boot. Das ist schon lange her. Ich war beeindruckt von Las Palmas. Leider wurde ich verhaftet und zurückgeschickt.
So I know how the condition is. Yeah, Europe is very good.
Mehr als 2 Jahre war Abdullah unterwegs. Mehr als umgerechnet 3.000 Euro hat sein Trip gekostet. Gespart hat sein ganzes Dorf im Norden Ghanas für die Schlepper, die ihn durch die Wüste gebracht haben. Dann, wenn er es geschafft hat, sagt er, dann will er zu Hause anrufen und Geld schicken, damit sie stolz auf ihn sind.
Doch wie so viele ist auch Abdullah gestrandet, hier im Wald vor den Toren der Stadt Ushta. Im Nordosten Marokkos, direkt an der Grenze zu Algerien, kaum eine halbe Tagesfahrt von der spanischen Exklave Melilla, also von Europa entfernt. Hier schlafen Dutzende Afrikaner unter grünen Plastikplanen. Sie kochen an kleinen Feuerstellen und besitzen nur das, was sie am Körper tragen.
Für die einen ist Ushta, die schmucklose Stadt mit rund 500.000 Einwohnern, so etwas wie der Wartesaal nach Europa. Für die anderen Endstation Sehnsucht. Neuankömmlinge, meist ohne Papiere, die es über Algerien nach Marokko geschafft haben, hoffen hier auf ihre Chance. Viele jedoch landen auch wieder hier, nachdem die marokkanische Polizei sie aufgegriffen und an der Grenze ausgesetzt hat, zum Beispiel nach gescheiterten Fluchtversuchen über den Zaun von Melilla. Im Wald von Ushta vegetieren hunderte Menschen, Menschen, die Afrika nicht will, Marokko nicht und Europa erst recht nicht.
We are living in the jungle. We are now the jungle peoples. We are living like animals.
Weißt du, wir leben im Dschungel. Wir sind die Dschungelmenschen. Wir sind Tiere, zurückgewiesen von der ganzen Welt. Sogar von unseren eigenen Regierungen. Natürlich lieben wir Afrika, unseren Kontinent. Aber unsere Politiker denken nur an sich und ihre Clans. Das Volk ist ihnen egal. Wir sind arm und haben kein Geld, um zu essen oder zur Schule zu gehen. Deswegen hauen wir ab. Wenn wir zu Hause ein gutes Leben führen könnten, dann würde doch niemand weggehen. Wie sagt doch der weiße Mann so schön, no place like home. Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause.
Tagsüber verlassen die Flüchtlinge den Wald. Sie lungern in der Stadt herum, betteln für die nächste Mahlzeit, für Milchpulver und Windeln für die Babys. Oder für die Schlepper und einen Platz im Boot. Sie können nur warten auf den Tag, der vielleicht niemals kommen wird. Arbeiten und Geld verdienen dürfen Migranten in Marokko offiziell nicht, wenn sie illegal eingereist sind, wenn sie keine oder keine gültigen Papiere mehr haben. Viele verdingen sich als Tagelöhner bei Bauern. Manche handeln mit Drogen, um irgendwie an Geld zu kommen. Vielen Frauen bleibt nichts anderes übrig als Prostitution. Ein Teufelskreis der Kriminalisierung und der Ausgrenzung.
In 3 Reihen stehen verschlissene Limousinen, verbeulte Kleinwagen und rostige Lieferwagen in der Schlange. Um mit dem Auto von Marokko nach Melilla zu kommen, braucht man Geduld. denn die Kontrollen sind gründlich. An einem Kleintransporter bringen Beamte mehrere tellerartige Gebilde an.
Alle müssen aussteigen und mit diesem computergestützten System könnten wir erkennen, wenn jemand im Auto versteckt wäre. Wir würden seinen Herzschlag hören und eine genauere Kontrolle durchführen.
Vor allem marokkanischstämmige Einwohner Melias versuchen, Freunde oder Verwandte im Auto einzuschmuggeln. Anderen Flüchtlingen bleibt nur der direkte Weg über den Monsterzaun.
Im Geländewagen der Guardia Civil geht es zum 6 Meter hohen und 10 Kilometer langen Grenzzaun zwischen Marokko und Spanien. Er schlägt eine weithin sichtbare Schneise zwischen Afrika und Europa.
Wir kommen jetzt zum Grenzpunkt 18. Da können wir Ihnen einige Besonderheiten dieses Zaunes erklären.
La valla tiene tres elementos. Son tres vallas en sí.
Es sind eigentlich drei Zäune in einem. Der äußere ist 15 Grad Richtung Marokko geneigt, um das Darüberklettern zu erschweren. Außerdem kann der obere Teil nach außen geschwenkt werden. Wenn es jemandem gelingt, den zu überwinden, kommt ein zweiter Zaun. Ein Drahtgeflecht erschwert es, an diesen Zaun zu gelangen. Die Zeit, die er benötigt, um zum dritten Zaun, der zu Spanien gehört, vorzudringen, gibt uns Spielraum, durch spezielle Türen in den Zwischenraum zu gelangen und einzugreifen, bevor Eindringlinge spanischen Boden erreichen.
Para con unas puertas reversibles entrar y evitar que finalmente pudiese llegar a territorio español, a territorio nacional.
2005, als hier noch ein ganz einfacher Zaun stand, stürmten nächtelang Hunderte von Flüchtlingen aus Schwarzafrika die Grenze mit improvisierten Leitern und der Wucht der schieren Masse. Viele wurden festgenommen, verprügelt, nach Marokko abgeschoben, auch Schüsse fielen. Mehr als ein Dutzend Menschen starben unter bis heute nicht vollständig geklärten Umständen.
Trotz des neuen, mehrere zig Millionen Euro teuren Schutzwalls und trotz der Zusammenarbeit mit den marokkanischen Behörden, auch heute versuchen praktisch täglich Flüchtlinge über den Zaun zu kommen, immer wieder auch in größeren Gruppen. Zumindest ein paar von uns werden durchkommen, so hoffen sie.
We jumped. Yeah, very, very hard.
Wir sind rübergekommen, es war echt schwierig. Hier zu sein ist ein gutes Gefühl, aber ich versuche nach Europa reinzukommen. Jetzt sitze ich hier in dieser Stadt die Zeit ab. Mal sehen, ob ich weiterkomme oder ob sie mich zurückschicken.
Mohammed Abdi ist einer derjenigen, die es geschafft haben über den Zaun. Jetzt sitzt der knapp 30-Jährige zusammen mit ein paar Freunden vor dem großen Auffanglager außerhalb der Stadt. Mit Blick auf den Grenzzaun, den sie überwunden haben. Nun wollen sie aufs europäische Festland.
Vielleicht sind die Chancen nur 50-50. Ich kenne die Regeln hier nicht. Aber in meiner Heimat gibt es keine Regierung, nur Bürgerkrieg. Junge Männer wie wir können eigentlich nicht im Land bleiben, denn sie verlangen, dass du mitkämpfst. Und wenn du dich weigerst, töten sie dich. Wir sind froh, hier zu sein und wir glauben, dass wir es schaffen werden.
But we are very happy now. I think that we are going to make it.
Sie kommen aus dem zerfallenen Somalia, in dem sich zahlreiche Clans gegenseitig erbittert bekämpfen. 10.000 Kilometer waren es von ihrer Heimat bis hierher. Auch ein Hightech-Zaun kann diese Menschen nicht aufhalten, sagt José Palazón von der Menschenrechtsorganisation Prodein in Melilla.
Wer den Zaun sieht, der denkt, wie kann man da drüber kommen? Aber sie schaffen es. Wenn jemand all dem entkommt, was sie erlebt haben, Krieg, Hunger, die Situation des totalen Desasters, dann hat er auch die Kraft, die Stelle zu finden, an der er den Zaun überwinden kann.
Die Organisation leistet konkrete Hilfe, zum Beispiel durch Sprachunterricht. Sie beobachtet auch, was an den Grenzanlagen passiert. Prangert immer wieder Übergriffe der Sicherheitskräfte auf beiden Seiten an.
Wer es nach Melilla schafft und nicht sofort wieder abgeschoben wird, der steckt erst einmal fest. Es gäbe nur wenige legale Wege, tatsächlich weiter aufs europäische Festland zu kommen, erklärt José Palazón.
Eine Möglichkeit ist mit einem Passierschein. Die Polizei, das Innenministerium, erlaubt dem Migranten, mit der Fähre nach Malaga oder Almeria überzusetzen. wenn er versichert, von dort in sein Heimatland zurückzukehren, was der aber logischerweise nicht tut, wenn er in Almería angekommen ist.
Logicamente, el inmigrante llega a Almería y no se va a su país.
Ein zweiter Weg führt über gefängnisähnliche Internierungslager in Spanien. Weil die Auffanglager ständig überbelegt sind, werden regelmäßig Flüchtlinge in solche Lager auf dem Festland gebracht. Dort können sie bis zu 60 Tage festgehalten werden. Gelingt es nicht, ihre Herkunft zu klären und sie in ihre Heimat zurückzuführen, werden die Migranten freigelassen.
In wenigen Härtefällen erteilt Spanien auch Aufenthaltsgenehmigungen aus humanitären Gründen. Das Asylrecht existiere dagegen eher theoretisch, sagt José Palazón.
Konkretamente in Melilla, pedir asilo es una garantía de quedarte aquí.
Hier in Melilla ist ein Asylantrag praktisch die Garantie, 2 Jahre festzusitzen. So lange wird der Antrag geprüft und dann wird er abgelehnt. Praktisch keinem Antrag wird stattgegeben.
Trotzdem ist der unüberwindbar scheinende Zaun ein geradezu magischer Anziehungspunkt für Flüchtlinge geworden. Dass er nicht überrollt wird, dafür sorgen in erster Linie die Sicherheitskräfte in Marokko.
Ein Hügel am Waldrand über der Stadt Nador an der Grenze zu Melilla. In der Ferne glitzert das Mittelmeer im Sonnenlicht. Zwischen den Felsen lebt ein Dutzend Afrikaner in einem Camp aus Decken und alten Matratzen. Von hier aus überblicken die jungen Männer das ganze Tal und sie warnen die anderen Flüchtlinge im Wald, wenn die marokkanische Polizei anrückt.
Camp-Anführer Rigan steht barfuß auf einem Felsvorsprung. Er kommt aus Goma. Vor 9 Jahren ist er vor dem Krieg im Osten der Demokratischen Republik Kongo nach Nordafrika geflohen. Lange irrte er kreuz und quer durch Marokko. Nach Europa hat er es nie geschafft. Auf Rigans kahlrasiertem Kopf ist eine lange, tiefe Narbe zu sehen. Vom Gewehrkolben eines marokkanischen Polizisten.
Si tu les choses qui se nous fait aussi mal. La façon que les militaires marocains nous traitent ici, quoi. Nous sommes pas des animaux.
Besonders schlimm ist für uns, wie die marokkanischen Behörden uns behandeln. Sie verjagen uns, sie verhaften und schlagen uns. Sie kommen nachts und verbrennen unsere Zelte, riskieren den Tod von unschuldigen Menschen. Sie stehlen unser Geld. Sogar schwangere Frauen und Kinder schicken sie zurück an die Grenze in den Wald von Oujda.
Ils nous refoulent avec des femmes, avec des enfants. Il y a des femmes qui sont même enceintes.
Willkürliche Verhaftungen und Kontrollen seien an der Tagesordnung. Einmal hätte die Polizei sogar scharf geschossen, um sie einzuschüchtern. Für den Marokkaner Mohamed Talbi ist das Verhalten einiger seiner Landsleute ebenso wenig zu ertragen wie die seiner Meinung nach zynische Abschreckungsstrategie. Talbi arbeitet in Oujda für die lokale Hilfsorganisation ABCDS.
Das Leid der Menschen geht mir sehr nahe. Ich bin schockiert. Und ich schäme mich für unseren sogenannten Rechtsstaat Marokko, für unsere Behörden. Die Leute, die so mit den Migranten umgehen, haben selbst Familie und Kinder. Das ist einfach unmenschlich.
Ils ont des familles, ils ont des enfants. Et lorsqu'ils refoulent des femmes enceintes, des enfants, c'est inhumain, c'est inhumain.
Für Mohamed Talbi von ABCDS ist der brutale Umgang mit den Migranten eine tragische, aber auch eine logische Folge der Strategie der Abschreckung, eine Konsequenz der EU-Migrationspolitik auf afrikanischem Boden. Darauf müssten Antworten gesucht werden, auf beiden Seiten des Mittelmeers, sagt Mohamed Talbi. Denn Migration, die werde es immer geben.
Schon als Kinder träumen viele von einer besseren Zukunft. Viele begreifen früh, dass sie eine Investition für die Familie sind. Den Traum träumen diese jungen Leute nicht allein. Hinter ihnen steht die Familie. Und der große Traum, das ist eben das Leben in Europa. Die Migration wird niemals enden. Da können sie in Melilla und anderswo die Zäune 100 Meter hoch bauen. Die Menschen werden trotzdem drüber klettern und springen.
Abu sitzt mit seinen Freunden am Strand von Dakar, Senegal. Er verbrennt seinen Pass. So hofft er, wird man ihn später nicht abschieben können. Abu wird auf einen Fischkutter steigen und sich auf den Weg machen nach Spanien. Doch die Reise über den Atlantik wird zur Katastrophe.
La Pirogue heißt der Film des senegalesischen Regisseurs Moussa Touré. Schonungslos zeigt er den Überlebenskampf der Migranten, die tagtäglich auf Booten nach Europa unterwegs sind.
Um diesen Film zu machen, habe ich Menschen getroffen, die sich auf eine extrem gefährliche Reise begeben haben. Um auf dem Boot nicht auf die Toilette zu müssen und dadurch ihren Platz aufzugeben, haben sie tagelang nur Kekse gegessen, um sich zu verstopfen. Und getrunken haben sie wenig. Wasser ist auf den Booten sowieso knapp. Dann saßen sie da 6 oder 7 Tage und dachten nach. Sie dachten nicht an ihre Zukunft, sondern daran, dass sie sich gerade umbringen. Darum geht es in meinem Film. Wir sitzen tatsächlich mit diesen Menschen im Boot. Der Zuschauer muss sich mit dem Existenziellen auseinandersetzen. Er bekommt nicht nur ein Echo, er sieht sich selbst.
Der Film erzählt auch von geplatzten Träumen, von der Schande zurückkehren zu müssen. Lebendig, aber gescheitert und mit leeren Händen. Am Ende bringt Abu immerhin ein Trikot des FC Barcelona mit nach Hause. Seine Familie im Senegal schämt sich dennoch für ihn. Ein gnadenloser Reflex, aber das sei die afrikanische Realität, erklärt die senegalesische Schriftstellerin Fatou Diom.
La famille n'est pas fière parce que le fils va partir.
Die Familie ist nicht stolz darauf, dass der Sohn das Land verlässt, sondern die Familie ist stolz, weil der Sohn oder die Tochter dann vielleicht in Europa Geld verdient. Es geht also weniger um die Migration als darum, dass damit ein Erfolg verbunden sein muss. Scheitern gilt nicht.
Par contre, ils ont besoin de la réussite.
Dans quelques jours, on sera à l'Espagne, le paradis.
Là où on va, c'est pas le paradis.
Nine Hotel Romeo Unifor 8. This is Tarifa Traffic, Tarifa Traffic calling.
An der Meerenge von Gibraltar wacht die Guardia Civil mit einer Art elektronischem Grenzzaun aus Kameras, Infrarot und Radar. Er ist so effektiv, dass er die Flüchtlingsströme massiv beeinflusst hat. Aus eigener Anschauung weiß das Ivan Lima vom Roten Kreuz in Tarifa, einem kleinen Städtchen am südlichsten Zipfel des europäischen Festlandes. Hier kommen immer wieder Bootsflüchtlinge an, die auf hoher See gerettet worden sind.
Die Boote früher waren groß und aus Holz. Da waren um die 100 Menschen an Bord. Jetzt, wo das Überwachungssystem installiert ist, werden so große Boote schnell entdeckt. Deswegen kommen sie jetzt oft in Gummibooten, wie sie die Kinder am Strand haben. 1,5 bis 2 Meter lang. Dabei mit 7 oder 8 Leuten an Bord. Das ist inzwischen das Übliche.
Oft rufen die Migranten selbst von hoher See aus per Handy beim Roten Kreuz oder bei der Seenotrettung an. Denn während die Küstenwache zumindest seetüchtige Boote zurück Richtung Marokko dirigiert, bringen die zivilen Organisationen die Flüchtlinge aufs spanische Festland. Juan Carlos Dujat, Kapitän des Seenotrettungskreuzers Al-Kaid.
Unser Arbeit ist in erster Linie, die Leute von den Booten zu holen, denn es ist einfach gefährlich, so viele Menschen in einem kleinen Boot. Wir holen sie an Bord, oft sind sie unterkühlt und wir geben ihnen Decken und Wasser. Danach bringen wir sie in einen sicheren Hafen, wo sie dann vom Roten Kreuz trockene Kleidung bekommen. Und dann versucht die Guardia Civil, die Personalien festzustellen.
Einige Kilometer östlich, gleich neben dem Felsen von Gibraltar, liegt die Hafenstadt Algeciras. Von dort aus werden die Einsätze der Küstenwache koordiniert. Der Kampf gelte, erklärt Hauptmann Manuel Oviedo, vor allem dem Drogen- und Menschenschmuggel.
Hier haben wir die verschiedenen Bildschirme, hier zum Beispiel vom Radar. Was auch immer sich über die Meerenge bewegt, wird beobachtet. Sportboote, Fischerkähne, Handelsschiffe, alles.
Todo queda reflejado en la pantalla de radar.
Mit einer Art Joystick können die Männer die Kameras ausrichten, die mit mächtigen Zoom-Objektiven auf die Meerenge hinausschauen. Wärmebilder zeigen, ob ein Boot motorisiert ist, manchmal auch, wie viele Menschen an Bord sind.
Die Bilder zahlreicher Kamera- und Radaranlagen laufen in der Kommandantur der Guardia Civil in Algeciras zusammen. Der Kontrollraum ist vollgestopft mit Monitoren, die Kamerabilder, Kartenausschnitte und Datentabellen zeigen.
Sí. De hecho, en radar tenemos la cobertura de toda la, o sea, de todo el litoral de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Wir decken die ganze andalusische Küste ab, die von Ceuta und von Melilla. Je nach Wetter, es ist eben ein Radar, sehen wir weit über unsere Gewässer hinaus. Hier an der Meerenge ist die Entfernung gering, sodass das Radar Boote oft schon anzeigt, wenn sie die marokkanische Küste verlassen.
Je nach Größe des Radarschattens, Geschwindigkeit und Richtung lässt sich einschätzen, ob es sich um ein Schnellboot von Drogenschmugglern handelt oder um Schlepper, die Bootsflüchtlinge nach Spanien bringen wollen. Drogenschmuggler werden im Idealfall verhaftet, Flüchtlinge noch vor dem Erreichen spanischer Gewässer abgefangen und zurückgeschickt, wenn ihr Boot einigermaßen seetüchtig ist.
SIVE heißt dieses Überwachungssystem, oft wird es einfach elektronischer Grenzzaun genannt. Die Flüchtlingsströme haben sich deshalb verstärkt auf andere Routen verlagert. Trotzdem ertrinken auch bei der Flucht über das Mittelmeer noch immer jedes Jahr Tausende. Wie viele genau? Das weiß niemand. Haruna kennt viele solcher Geschichten und jeden Tag, sagt er, komme eine dazu. In der Nacht sei ein großes Schlauchboot vor Marokkos Küste gekentert mit 15 Leuten an Bord. Hilfe sei für die meisten zu spät gekommen.
Haruna ist selbst Flüchtling, kommt aus dem Senegal. Im heruntergekommenen Viertel La Ferraille, im Osten von Tanger, arbeitet er für eine kleine spanisch-marokkanische Hilfsorganisation, kümmert sich dort um die Sans-Papiers, um die Afrikaner, die hier leben und warten, mittellos und ausgestoßen, ohne Pass zwischen Marokko und Europa.
Hier haben wir Kleidung, wir bekommen Spenden. Diese Schubladen hier waren alle voll. Wir haben Jacken, Babysachen, Babynahrung und so weiter.
Tanger ist Marokkos Tor zum Mittelmeer. Das spanische Tarifa ist nur 14 Kilometer entfernt. Touristen brauchen mit der luxuriösen Schnellfähre nur eine gute halbe Stunde und zahlen 50 Euro. Bootsflüchtlinge bereiten ihre Reise oft monatelang vor und zahlen horrende Summen für eine Fahrt ins Ungewisse. Der Kongolese Emmanuel Kabongo kennt die Methoden der Schlepper.
Il y a plusieurs départs. Il y a le départ de 1500 euros.
Eine organisierte Überfahrt kostet mindestens 1500 Euro pro Person. Je nach Preis sind es Schlauch- oder Holzboote ohne Kapitän. Die Schlepper bleiben in Marokko zurück. Die Migranten sind sich selbst überlassen. Manchmal irren sie dann herum. Ich weiß von einer Gruppe, die dachte, sie sei in Europa. Dabei war sie in Algerien gelandet. Wer mehr zahlt, hat vielleicht GPS und ein Mobiltelefon, um bei den Spaniern die Seenotrettung anzurufen.
Aber oft, sagt Emmanuel, bringe eben auch der letzte Hilferuf nichts mehr.
Bolingo steht an der Hafenmole von Marokkos Hauptstadt Rabat. Er atmet die Atlantikluft tief ein. Der Kongolese ist Mitte 20 und schon seit 10 Jahren auf dem Kontinent unterwegs. Viele Male hat er es übers Meer versucht, vergeblich. Die Schreie einer Frau, die vor seinen Augen mit ihrem Baby ertrank, wird er nie vergessen. Und doch will er wieder aufs Boot.
Ça fait du bien à voir et à écouter, ça fait du bien.
Dieser verdammte Ozean ist wunderschön, so blaugrün, so friedlich. Schau dir an, wie er glitzert. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer geht und stirbt, hat eben kein Glück. Wer geht und überlebt, hat es geschafft.
Tu pars, tu meurs, c'est tout. Tu pars, tu meurs pas, c'est bon. C'est ainsi va la vie.
Thank you. Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.